Herzlich willkommen zum Online Marketing Manager IHK Podcast, dem Umsetzungspodcast zu meiner Weiterbildung. Mein Name ist Daniel Gremm und in dieser Folge werden wir Ihnen die wichtigsten rechtlichen Kardinalfehler nennen, damit Sie diese vermeiden und sofort Zeit und Geld sparen. Wir, das sind mein Interviewgast Sabrina Käse-Haufs und ich. Sabrina ist Rechtsanwältin und berät seit 8 Jahren Unternehmen mit dem Schwerpunkt Online-Recht. Gemeinsam bieten wir mit der IHK Düsseldorf die Weiterbildung zum Online-Marketing-Manager an. Hallo Sabrina.
Hallo Daniel.
Ja, also Sabrina, beginnen wir erstmal mit der Webseite. Kardinalfehler zum Thema Webseite. Was gibt es da aus deiner Erfahrung, aus deiner Praxis, das, was du immer wieder siehst, was immer wieder falsch gemacht wird?
Ja, da gibt es leider, muss man sagen, einige Punkte. Fange ich vielleicht mal mit dem Einfachsten an, das ist in der Regel immer das Impressum. Obwohl das ja schon relativ lange so ist, dass ja über das Impressum auch gesprochen wird und auch im Internet viel darüber geschrieben wird, ist es dennoch so, dass man schon öfter nochmal dort Fehler sieht. Das kann sein, dass beispielsweise nur eine E-Mail-Adresse angegeben ist, aber eben keine zusätzliche Telefonnummer oder eine weitere Kontaktmöglichkeit. Das ist hier nämlich erforderlich, das wissen viele nicht. Dann ist es öfter nochmal so, dass die Streitschlichtung, die ja jetzt vorgeschrieben ist, auf jeden Fall für Online-Shops, und ich empfehle das auch ganz klar meinen Dienstleistungsmandanten und würde das auch hier ganz klar empfehlen, das zusätzlich ins Impressum mit aufzunehmen. Letztlich sind es 2 Sätzchen, die man auch im Internet sich ergoogeln kann. Da geht es einfach darum, dass Verbraucher die Möglichkeit haben sollen, bei Streit hier eine Verbraucherschlichtungsstelle anrufen zu können, die EU-weit eingerichtet worden ist. Wenn dieser Hinweis fehlt und man jetzt vielleicht am Anfang auch noch kein Online-Shop-Betreiber ist, aber vielleicht perspektivisch auch nur ein E-Book anbietet auf seiner Seite, dann kommen wir schon in einen Bereich, wo man sagen kann, gut, da kann ich ein E-Book herunterladen, vielleicht auch gegen Vorkasse. Das ist dann schon so ähnlich wie ein Minishop. Und das wäre dann abmahnfähig. Das heißt, hier eine ganz klare Empfehlung, das mit drauf zu nehmen. Was auch oft falsch gemacht wird oder immer öfter ist, dass nicht der Sitz angegeben wird, sondern ein Postfach. Das ist auch nicht in Ordnung, denn es muss eine ladungsfähige Anschrift sein. Man kann aber sich behelfen, wenn man sagt, also die private Adresse, da habe ich viele Mandanten natürlich, die sagen, also meine private Adresse, wo ich auch wohne, ich bin im Homeoffice, möchte ich da nicht angeben, kann man sich, das ist völlig unkritisch, eine Geschäftsadresse auch mieten. Ja, das kann man in Düsseldorf beispielsweise beim Factory Campus für ein relativ kleines monatliches Budget kann man sich da eine Geschäftsadresse mieten. Die kann man dann auch im Impressum erwähnen als Geschäftssitz.
Okay. Jetzt gibt es ja auch einige Unternehmen, die eine Referenzenseite haben. Auf ihrer Webseite, und da sieht man ja durchaus nicht nur eventuell so ein Zwei- oder ein Dreizeiler oder auch Personen, die dann was Nettes sagen über das Unternehmen, sondern häufig auch Logos. Wie siehst du das? Kann ich einfach, wenn ich jetzt mit dem Unternehmen A, B oder C zusammenarbeite, einfach deren Logo nehmen und sagen, ja, wenn ich schon mit denen zusammenarbeite, dann kann ich auch deren Logo einfach nutzen?
Nein. Ganz klar nein, kann man nicht, also definitiv nicht, denn wir haben da 2 Probleme. Zum einen natürlich das Urheberrecht desjenigen, der dieses Logo gezeichnet hat. Das ist in der Regel auch nicht das Unternehmen, sondern vielleicht eine Werbeagentur, die dann wiederum die Rechte an das Unternehmen abgibt, und zwar nur an das Unternehmen, ja, nicht an sämtliche Dienstleister, die mit dem Unternehmen arbeiten. Das heißt, wenn ich jemanden nennen möchte, also als, ich sag mal, Schriftform, ist das noch das eine, wobei auch da kann es sein, dass die Wortmarke geschützt ist und ich noch nicht mal das benutzen kann. Daher ganz klar bitte eine E-Mail an das Unternehmen schreiben und sagen, ich würde gerne auf meiner Webseite, also auch sehr konkret werden, wo man das platzieren möchte, auf der Webseite mit dem Logo werben, ist das für Sie in Ordnung? Dann hat man eine Einwilligung bekommen und darf es eben verwenden. Ansonsten würde ich da wirklich die Finger davon lassen, vor allen Dingen von Bilddateien, weil wie gesagt, hier es auch noch sein kann, dass es vielleicht gibt schon ein neues Logo, ja, und das soll gar nicht mehr verwendet werden. Vielleicht gibt es auch einen Rechtsstreit mit der Werbeagentur. Also da kann es schnell sehr, sehr teuer werden, wenn man sich darüber hinwegsetzt. Also da bitte in jedem Fall nachfragen. Man kann das natürlich in seine Auftragsbestätigung aufnehmen. Ich mache das auch manchmal für Mandanten, dass ich auch in AGB reinschreibe. Nach erfolgreichem Abschluss des Projektes würden wir Sie sehr gerne auf unserer Webseite nennen. Und das wird dann eben nochmal abgestimmt. Aber wenn man Bilder benutzen soll, muss man da schon ein schriftliches Einverständnis nochmal haben. Da reicht aber die E-Mail, ne? Das muss jetzt nicht handschriftlich irgendwie sein, sondern da würde eine E-Mail genügen, wo natürlich jetzt nicht der Hausmeister des Unternehmens einem die geschickt hat, sondern vielleicht irgendwie die Marketingabteilung oder im Idealfall natürlich irgendwie der Geschäftsführer. Aber schon eine Person, wo man sagt, gut, der kann das offenkundig auch erteilen, diese Einwilligung.
Okay. Ja, du hattest eben auch schon einiges zum Thema Impressum gesagt. Jetzt sieht man bei vielen Unternehmen, ja, die im Web präsent sind, immer noch keine Datenschutzerklärung. Also es ist durchaus einigen schon bewusst, dass sie impressumspflichtig sind, aber Datenschutzerklärungen sind noch nicht der Standard. Was würdest du sagen? Ist jedes Unternehmen, was im Internet in irgendeiner Weise geschäftlich auftritt, auch datenschutzerklärungspflichtig heutzutage?
Ich würde sagen, ja. Also außer man hat auf der Seite gar keine Cookies, keine Analysefunktion, kein Kontaktformular, kein Newsletter. Also eigentlich eine tote Seite. Ich weiß auch gar nicht, aber da kenne ich mich technisch nicht so aus, ob man eine Seite überhaupt betreiben kann ohne irgendwelche Cookies. Keine Ahnung. Das weißt du im Zweifelsfall viel besser als ich. Aber ich sag mal, nach dem Gesetz ist es so, sobald Daten, also auch die IP-Adresse in irgendeiner Art und Weise gespeichert wird, auch wenn das anonym ist, bin ich verpflichtet, zumindest darauf hinzuweisen. Ne? Also eine Informationspflicht haben wir hier. Oder auch Cookies, klar, die werden gespeichert auf dem Rechner. Auch wenn das nur vorübergehende Cookies vielleicht sind, das spielt erstmal keine Rolle, sondern da sagt das Gesetz, auch die Rechtsprechung ganz klar, also jeder, der im Internet unterwegs ist, der soll bitte sehr transparent möglichst darüber aufgeklärt werden, was hier passiert. Ne, also was passiert, wenn ich eine Webseite betrete? Was passiert, wenn ich meine Daten in ein Kontaktformular einpflege und auf Senden drücke? Ne, also was passiert sozusagen in dem Bereich, der nicht sichtbar ist für mich als Website-Besucher? Das ist eigentlich immer so der Tipp, den ich auch in den Seminaren gebe und auch meinen Mandanten, dass ich sage, überlegen Sie bitte einmal, was macht die Seite sozusagen im Hintergrund? Ja, wo kann ich Daten eingeben? Und da werden sicherlich auf jeder Webseite, wenn man sich da mal selber hinterfragt und seine Seite sich mal anschaut aus Kundensicht, einige Punkte sein, wo man sagt, ach ja, stimmt, hier kann ich ja noch ein Feedback eingeben, hier kann ich noch mal eine Frage eingeben oder hier kann ich noch mal ein Kontaktformular ausfüllen. Und diese ganzen Bereiche müssen zwingend dann in der Datenschutzerklärung auftauchen. Also ich sag mal, ab 2018 im Mai, ja, 25.05., wenn unsere DSGVO dann absolut 0 Uhr in Kraft tritt, also sie ist ja schon in Kraft, aber dann ist das der Umsetzungszeitraum beendet, dann ist der Spaß, sage ich immer, vorbei, dann wird es ernst, sollte jede Seite einen eigenen Button, das ist auch wichtig, haben, Datenschutz. Das ist wichtig.
Okay. Ja, schon, ja, der nächste, ja, Punkt in der Umsetzung, den viele wahrscheinlich noch vor sich haben, gehen wir da vielleicht noch mal kurz drauf an. Du hast eben auch schon das Thema Cookies angesprochen. Da sieht man ja seit einigen Jahren immer verstärkter auf vielen Webseiten so, ja, einen schwarzen Balken oberhalb oder unterhalb der Website, wo drin steht, hiermit informieren wir Sie, dass wir Cookies nutzen und bitte klicken Sie auf OK, damit Sie dann oder damit Ihr Einverständnis abgeben. Das basiert ja wahrscheinlich aus der EU-Richtlinie aus dem Jahr 2009,
Genau.
wo das Thema Cookies nur noch mit vorheriger Einwilligung letztendlich angeraten wurde, das zu nutzen. Jetzt ist die Frage, seit ungefähr ein paar Jahren hat man ja diese verstärkte Nutzung auf Webseiten. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Google bzw. Google AdSense noch ein wenig den Druck erhöht hat. Wie siehst du das? Ist das rechtlich in dieser Form mit der Information ausreichend oder muss man sich eigentlich, wenn man sich auf die EU-Richtlinie auf die EU-Richtlinie entsprechend zurückziehen würde, eine Einwilligung einholen?
Also es ist so, dass eine Richtlinie erstmal in nationales Recht umgesetzt werden muss, ja, damit sie hier Geltung hat. Anders, leider muss man fast sagen, die DSGVO, das ist eine Verordnung, das heißt, die wird unmittelbar in die Mitgliedstaaten, tritt die in Kraft. Die EU-Richtlinie ist gar nicht umgesetzt worden in Deutschland. Das haben, glaube ich, viele nicht so richtig, ja, auch vielleicht klar kommuniziert, auch in den Medien nicht, sodass einfach die Unternehmer dann gedacht haben, oh, wir brauchen jetzt alle hier eine Einwilligung. Ja, das steht da auch ganz klar drin, aber wir nach unserem Gesetz, nach dem Telemediengesetz, ist es so, dass es ausreicht, bei Cookies den User davon zu informieren, dass Cookies eingesetzt werden und ihm die Möglichkeit zu geben, dem zu widersprechen. Das heißt, ich brauche kein Opt-in, also ich brauche kein Pop-up, wo ich jetzt noch eine Zustimmung einholen muss. Das ist Stand jetzt, sage ich mal, Stand heute, nicht erforderlich in Deutschland. Wir müssen gucken, da sind sich aber auch die Datenschutzbeauftragten noch nicht so richtig einig, wie das sein wird, was jetzt auch die DSGVO anbelangt. Weil die DSGVO hat ein bisschen den Nachteil, dass das ein Gesetz ist, wo die Mitgliedstaaten selber noch einige oder so, ich glaube 40 Vorschriften oder sogar noch ein paar mehr selber anpassen können. Und da ist natürlich noch nicht klar, wie Deutschland bestimmte Vorschriften umsetzen wird. Das wird auch noch mit Sicherheit dauern. Da gibt es noch keine konkreten Aussagen. Daher kann es sein natürlich, dass man dann sagt, ach Mensch, da war doch diese EU-Richtlinie Cookie und in anderen europäischen Ländern ist die vielleicht schon umgesetzt. Wir als Deutschland wollen ja immer sowieso am strengsten sein. Wir setzen die jetzt auch noch um. Aber Stand heute brauchen wir keine Einwilligung. Also es würde reichen, in der Datenschutzerklärung Punkt zu haben, Cookies. Ja, dann steht da, wir nutzen Cookies und so weiter, wenn sie auf unsere Seite kommen und so weiter. Und sie können hier mit dem Link dem widersprechen. So, das würde eben ausreichen. Das heißt, im Prinzip ein Pop-up sieht man auch oft, wo einfach gar keine Einwilligung eingeholt wird, sondern nur gesagt wird, hier der Link zur Datenschutzerklärung. Wenn sie auf unserer Seite surfen, wir setzen Cookies ein. Ja, das würde ausreichen. Mhm.
Okay, jetzt hattest du eben die neue Verordnung, die wahrscheinlich im Mai 2018 starten wird, schon angesprochen. Ja. Ist die soweit schon, ich sag mal, ausformuliert? Ist sie schon fertig? Kann man jetzt schon sagen, was da kommen wird oder ist das alles noch in Diskussion?
Also das ist, also alles ist nicht mehr in Diskussion. Also ein paar Sachen, Auftragsdatenverarbeitung, das ist ja auch immer so ein strittiger Punkt. Da gibt's auch schon Mustervorlagen, wie die nach der neuen Verordnung aussehen wird. Aber viele Punkte sind doch noch offen. Also auch gerade die Punkte, sag ich mal, wie jetzt eine Datenschutzerklärung einer Webseite nachher auszusehen hat. Das Problem ist immer, in diesen Verordnungen ist es relativ abstrakt. Und das sind jetzt keine konkreten Handlungsvorschriften oder Vorschläge, ja, dass man mal sagt, ach Mensch, jetzt habe ich hier mal ein schönes Muster, das würde uns allen sehr weiterhelfen, auch uns Juristen, sondern jeder IT-Rechtler bastelt momentan, auch Datenschutzrechtler, da sich selber ein bisschen was zusammen. Da muss man einfach ein bisschen abwarten. Also ich würde auf jeden Fall, also was klar ist, ist, dass es strenger werden wird. Und was auch ganz klar ist, auch für alle, die vielleicht auch einen Unternehmenssitz im Ausland haben, ganz interessant, auch was Facebook anbelangt, dass nicht mehr das Recht gilt, wo die Daten gespeichert werden. Bei Facebook ist das ja momentan Irland, ja, bekanntermaßen, weil Irland die niedrigsten Datenschutzvorschriften hat, sondern das Land, von wo aus die Nutzer zugreifen, ja, das heißt Deutschland für uns Deutsche, die bei Facebook auch sind oder auch, wenn wir eine Unternehmensseite haben, wenn wir jetzt auch eine deutsche Unternehmensseite haben und richten uns an ausländische Kunden beispielsweise, wäre das genauso. Das heißt, das Recht gilt dann. Das bedeutet, dass Facebook und auch alle anderen sich jetzt anpassen müssen auch. Man sieht das auch bei Facebook, die machen momentan sehr, sehr viel. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was momentan gilt. Und wie gesagt, wie dann nachher auch mit dem Bundesdatenschutzgesetz und der DSGVO dieses ja, Zusammenarbeiten sein wird, weil das Bundesdatenschutzgesetz bleibt, also hier in Deutschland trotzdem bestehen. Aber es muss dann sicherlich bei einigen Vorschriften geguckt werden, dass das dann auch zu der DSGVO passt. Das wird noch sehr lange Zeit, befürchte ich, in Anspruch nehmen und wird auch nicht bis Mai nächstes Jahr klar sein. Also da müssen wir einfach ein bisschen abwarten und gucken, was dann passiert. Und bis wir dann, sage ich mal, die ersten Urteile haben, da wird noch einige Zeit ins Land gehen.
Das war Teil 1 des Interviews mit Sabrina Käse-Haufs zum Thema rechtliche Kardinalfehler. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn bei iTunes oder YouTube abonnieren. Und jetzt umsetzen!